Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 16. Dezember, 7.07 Uhr. Ganz Deutschland ist im Lockdown, aber wir sind natürlich trotzdem für euch da. Wir vertreiben euch hoffentlich angenehm die Zeit mit Stand jetzt.
Mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nicht nur am ersten Tag des Lockdowns, sondern auch am amerikanischen Schokoladenüberzugtag.
Ganz frisch und lecker. Übrigens, wenn es an meinem Geschmack geht, mit etwas zartbitter überzogen, haben wir passend dazu leckere Themenpralines, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir sagen euch, was vom ersten Teil des 12. Bundesligaspieltags übrig blieb.
Das erwarten die deutschen Biathlon-Asse für die zweite Woche im Hochfilsen.
Und wir haben die Stimmen zum Aus der deutschen Handballdamen bei der EM in Dänemark.
Außerdem erinnern wir an den schnellsten K.O. der Boxgeschichte und wir gratulieren einer Leichtathletik-Legende zum Geburtstag.
Doch bevor wir zu diesen Themen kommen, öffnen wir natürlich wieder ein Adventstürchen im Kalender von Heinz Kampke. Angedacht heinzkampke.de, eure tägliche Adresse. Das, was ihr gleich nach Stand jetzt macht, natürlich ein gereimtes Sportquiz lösen.
Ja, gesucht werden täglich Sportlerinnen und Sportler und als kleine Lösungshilfe, das Quiz steht unter dem Motto Wurzeln.
Und bevor wir jetzt das 16. Türchen öffnen, da schauen wir noch in das 15. Lösen noch auf, wer gestern gesucht wurde. Es war Tom Petronoff, ein US-amerikanischer Speerwerfer, der dann nach Südafrika wechselte in Apartheidzeiten, dann dort weltweit gesperrt wurde und letztlich in Südafrika blieb. Und heute, also hinter Tür 16, geht's um dieses Rätsel. Man sah ihn auf der allergrößten Bühne, wie er so siegte vor der ganzen Welt. Als Derwisch, Rumpelstilzchen, Spring ins Feld und als, ist das ein Kasusfehler, Hühne. Im alten Land tat einer sicher Sühne, der ihn dereinst mit üblem Spott verprellt. Der Abschied sei egal, hat er gebellt. Wurde er Olympiasieger aus Ranküne? Man stößt aus dem Zusammenhang gerissen stattdessen auf die Liebe, die ihn trieb. Ein Jahr zuvor ging's ihm geprahlt, beschissen. Es war der Sport, der ihm zu der Zeit blieb. Denn dieses Bild, man wollte es nicht missen, das neue Land hat ihn zurückgeliebt.
Na, habt ihr schon eine Idee? Dann schnell auf angedacht.heinzkampke.de gehen und dort könnt ihr dann auch eure Lösung posten.
Oder ihr lest einfach nochmal nach. Vielleicht habt ihr im Moment noch völlig im Dunkeln, so wie wir. Aber das könnt ihr nachher machen. Jetzt hört ihr erstmal rein hier bei Stand jetzt.
Stand jetzt. Aktuell.
Dann gucken wir mal auf den 12. Spieltag Teil 1, 2, Last-Minute-Remis unter anderem mit dabei. Und wir haben einen Experten vom Anschlusstreffer-Podcast heute hier bei Stand jetzt, den Nils Babbel. Hallo Nils.
Moin.
Ihr seid neu bei uns auf meinsportpodcast.de mit eurem Podcast. Über den sprechen wir gleich auch nochmal, teasen noch ein bisschen auf die neueste Ausgabe. Aber vorher gucken wir natürlich zurück auf die Bundesliga. Ich glaube, wir können uns das Spiel Hertha gegen Mainz mal knicken. Da ist ja nicht viel passiert, da gab es ja nicht mal einen Torschuss. Aber es gibt ja trotzdem genügend anderes aufzuarbeiten. Gehst du mit mir konform, wenn ich sage Mann des Spieltags, Lars Stindl?
Ja, bislang ja, auch wenn der Spieltag natürlich erst zur Hälfte gespielt
das
wurde.
Stimmt.
Mann des Tages, absolut. Lars Stindl, erster direkter Freistoß, den er verwandelt hat. Am Ende kein Hattrick, ich wollte gerade schon sagen, Hattrick war es jetzt nicht, aber zumindest 3 Tore erzielt gegen Eintracht Frankfurt. Also stark, auf jeden Fall. Lars Stindl, Mann des Abends.
Auf jeden Fall den Punkt gerettet für Gladbach, ging am Ende nochmal glimpflich aus, aber man muss ja auch dann bei Gladbach, bei aller Euphorie, bei allem Hype, der um die Mannschaft gerade gemacht wird, mal sagen, zum 5. Mal in dieser Saison schon eine Führung erstmal abgegeben, am Ende gut, wie gesagt, das nochmal gerettet, aber was ist mit den Gladbachern los? In der Bundesliga ist es nicht so überzeugend, in der Champions League war es über weite Phasen auch nicht so überzeugend, aber da waren es eben die harten Gegner, die am Ende dann das Bild dann doch noch ein bisschen anders darstellen werden.
Ja, es waren im Endeffekt die beiden Spiele gegen Donetsk, die man eben haushoch gewinnen konnte. Ohne diese Siege wäre man jetzt auch nicht im Achtelfinale. In der Bundesliga läuft es einfach in dieser Saison noch nicht so rund. Und ja, Gladbach muss langsam aber sicher aufpassen, dass sie nicht zu viele Punkte liegen lassen, wenn man dann auch im nächsten Jahr eventuell in der Champions League wieder spielen möchte. man merkt, die Mannschaft wird jetzt zum Ende der Hinrunde etwas leer. Die Akkus sind nicht mehr so voll wie zu Beginn der Saison, aber das geht eben allen Teams so. Deswegen hat es mich ehrlich gesagt schon gewundert, dass man heute nochmal so zurückgekommen ist nach einem 1:3 Rückstand.
Ja, eine wirkliche Energieleistung dann hinten raus. Was haben die Frankfurter falsch gemacht, dass sie diesen Vorsprung von 3:1 ja aus der ersten Hälfte am Ende nicht halten konnten?
Ja, in meinen Augen, klar, die rote Karte, die gelb-rote Karte für Abraham, dann mehr oder weniger spielentscheidend, gegen 11 Mann dann zu 10 zu verteidigen, ist immer schwer und immer blöd, aber auch der Schiedsrichter, und ich bin keiner, der den Schiedsrichter so immer kritisieren möchte, aber auch der Schiedsrichter nicht mit seiner besten Leistung, Benjamin Kortus, der in meinen Augen Lars Stindl vor dem 3:3 Ausgleich hätte verwarnen müssen, nachdem dieser ja ein taktisches Foul im Mittelfeld begangen hat. Also ärgerlich für Frankfurt in der Szene. Auf der anderen Seite, gut, wenn du 3:1 führst bis 5 Minuten vor Schluss, dann musst du das Ding auch gewinnen. Das ist klar, egal ob du einer weniger bist.
Mann des Spieltags oder des ersten Teil des Spieltags, Lars Stindl, Depp des ersten Teil des Spieltags, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, beim 1:2 von Werder gegen Dortmund, Jiří Pavlenka.
Ja, das ist natürlich, es klingt hart, du hast es richtig gesagt, es klingt hart. Ich finde, er hat eine überragende Leistung gezeigt, mit Ausnahme dieser einen Aktion, die zum V-Elfmeter führte, den er dann ja sogar noch parierte mit einem, wie ich finde, überragenden Reflex. Trotzdem, Nachschuss Reus, 1:2. Am Ende verliert Bremen auch dieses Spiel jetzt seit 9 Spielen ohne Sieg. Und ja, Dortmund unter dem neuen Coach Edin Terzic perfekt gestartet.
Wie viel Terzic steckt denn schon im BVB aus deiner Sicht? Wie viel Favre ist denn schon überwunden? Kann man da schon was sagen?
Ich glaube, so viel Favre muss man gar nicht überwinden. Es war ja auch nicht alles schlecht. Und nach einem 2:1 Sieg in Bremen kann man jetzt auch noch nicht unbedingt von einem Trainereffekt sprechen. Zumal Edin Terzic ja auch schon vorher mit im Trainerteam war und sicher jetzt auch nicht alles über den Haufen geworfen hat.
Vergleichbar mit Hansi Flick bei Bayern vor einem Jahr?
Das wird sich zeigen. Ich würde es mir für den BVB wünschen, aber auch diese Diskussion darf man jetzt noch nicht aufmachen. Hansi Flick hat schon dann doch noch etwas mehr Erfahrung gehabt, auch als Trainer, und ist Weltmeister geworden 2014 mit Joachim Löw. Ich glaube, das hat Terzic noch nicht in seiner Vita stehen.
Dann erspare ich dir die Diskussion um Moukoko, warum der jetzt kein Tor gemacht hat. Das würde jetzt wirklich ein bisschen weit führen, den Jungen dann dafür zu kritisieren.
Ist ein Versager, ist doch klar.
Ja, absolut. Also, kein Haaland.
Bundesliga tauglich.
Dann lass uns noch auf Stuttgart gucken. Die drehen tatsächlich last minute einen 0:2 Rückstand gegen Union Berlin noch in ein 2:2. Sasa Kalajdzic mit einem Doppelpack. Woran liegt denn das, dass der VfB Stuttgart auswärts alles rockt, aber zu Hause zumindest keinen Sieg auf die Kette kriegt?
Ja, auch das sehr, sehr schwer zu beantworten. Aber man hat jetzt mit Union Berlin auch nicht den leichtesten Gegner zu Gast gehabt. Ich glaube, dass Union und Stuttgart aktuell beide so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle schwimmen. Und dass der VfB jetzt überhaupt noch nach einem 0:2 zurückgekommen ist, war jetzt nicht zu erwarten nach diesem Spielverlauf. Von daher Maximum rausgeholt. Natürlich zu Hause noch immer ohne Sieg. Nach der Heimtabelle nur 15. Auswärts läuft es umso besser. Da sind sie die beste Mannschaft der Liga. Also das Ganze zu erklären, schwierig. Aber wenn man jetzt allein dieses Spiel betrachtet, ist das schon ein Erfolg.
Das auf jeden Fall. Und Stuttgart insgesamt ja auch kratzt an den internationalen Plätzen. Und das hätte vor der Saison vielleicht auch keiner wirklich erwartet.
Auf keinen Fall. Gleiches gilt natürlich für Union Berlin. Ja. Also was die beiden Mannschaften in dieser Saison spielen, ist fantastisch. Aber auch da, man muss abwarten. Wir haben erst 12 Spieltage gespielt. So schnell wie es hochgeht, kann es natürlich dann auch wieder runtergehen. Von daher warten wir da mal ab. Aber auch der VfB hat jetzt gezeigt, dieser breite Kader, gerade in der Offensive, kann dann eben doch Punkte holen mit Kalajdzic. Du hast es gerade angesprochen. Hat Materazzo erst kurz vor Schluss dann im Endeffekt den Matchwinner eingewechselt. Und ja, das kann nicht jeder Bundesliga-Trainer von sich behaupten.
Stand jetzt, passend zur Sendung, natürlich dann erstmal eine Momentaufnahme. Du hast es gesagt. Und eine Momentaufnahme, die werdet ihr ja dann auch nochmal zusammenfassen am Ende des Spieltags beim Anschlusstreffer-Podcast. Da gibt es dann noch die große Abschlussanalyse.
Genau, die haben wir ja jeden Spieltag, unsere Spieltagskontrolle. Ja, Donnerstag ab Mitternacht gibt es dann unsere Spieltagskontrolle zum 12. Spieltag und da versuchen wir dann eben auch all die Geschehnisse etwas genauer einzuordnen und zu schauen, kann Union vielleicht nächstes Jahr tatsächlich in der Europa League spielen oder nicht. Also Stand jetzt, ja, aber ja, genauere Analysen dann ab Donnerstag bei uns im Anschlusstreffer.
Genau, hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Nils, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Stand jetzt aktuell.
Noch einmal so wie letzte Woche, aber vielleicht dann plus X. So könnte man die Wünsche der deutschen Biathlon-Teams bei Damen und Herren für die zweite Wettkampfwoche in Hochfilzen grob zusammenfassen. Aber wir wollen es natürlich ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter wissen. Und deshalb fragen wir nach beim sportlichen Leiter Bernd Eisenbichler. Wie würde er denn die erste Woche in Hochfilzen zusammenfassen und wo besteht bei seinen Teams noch Verbesserungsbedarf?
Das etwas zäher liefern sind Kontiolahti. Sicherlich ein paar Highlights dabei mit der Franziska Preuß. Podium und auch die Staffel heute war versöhnlicher Abschluss, aber hier und da hat schon etwas gehakt diese Woche, beim einen oder der anderen mal Schuss, beim anderen das Material und ja, manche müssen dann ein bisschen an der Laufform feilen.
Noch etwas zufriedener klingt da das Fazit von Bundestrainer Damen Christian Mehringer, der das hier aus der ersten Woche Hochfilzen hervorhob.
Von den letzten 2 Jahren war das unser bestes Wochenende in Hochfilzen. Ja, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich von der Staffel, natürlich mit dem 4. Platz, aber trotzdem eine gute Leistung gewesen von den Mädels. Der 8. Platz von der Franzi natürlich auch zufriedenstellend oder gut. Natürlich ärgerlich, dass beim letzten Schießen sagen wir, dann 2 Fehler dabei sind, dann sieht man da die Abstände nach vorne. Aber insgesamt gleich für die Franzi super Wochenende.
Und last but not least noch das Fazit von Bundestrainer Marc Kirchner für die Herren. Das hatte er gleich nach dem Staffelrennen am Sonntag schon gezogen.
Wir können sehr zufrieden sein. Das Ziel, was wir uns auch gestellt haben, für die Staffel das Podium zu erreichen, das haben wir geschafft. Auch mit einer guten Premiere oder Feuertaufe, auch vom Philipp, mit einer wirklich absoluten Weltklasse-Stehenserie zum Schluss. Den 3. Platz eigentlich auch gesichert im Vergleich jetzt zu Russland, der doch der Loginov einmal in die Strafrunde musste. Auch der Benny, der auf der Strecke mächtig zu kämpfen hatte mit einer tadellosen Stehenserie. Und die beiden waren, glaube ich, so ein bisschen die Matchwinner. Natürlich nicht zu vergessen die anderen zwei, die auch sehr, sehr gut gemacht haben.
Und was gilt es hervorzuheben mit Blick auf die zweite Woche jetzt in Hochfilzen?
Dass sich nichts geändert hat zur Vorwoche, dass nach wie vor die Franzosen, die Norweger wieder stark dabei waren, die Schweden nicht zu verachten sind, so wie sich die Gesamtweltcup-Wertung darstellt, wir mit 3 Leuten auch dabei. Und genau da möchten wir uns festsetzen und wieder um Podiums und Top 10, 15 Platzierungen mitkämpfen.
Donnerstag geht es los mit dem Herrensprint und die Damen folgen am Freitag, ehe Samstag und Sonntag die Verfolger und die Massenstarts auf dem Programm stehen. Und alles zum Biathlon-Weltcup hört ihr hier auf meinen Sportpodcast.de, natürlich bei Talkathlon, dem treffsicheren Biathlon-Podcast.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Klar, wir erzählen euch das in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unsere Tops des Tages, wir haben heute 3, heißen Lennart Kemner, Emma Hinze und Marco Brenner. Die 3 Radsportasse sind nämlich von den Lesern der Radsportmagazine Radsport und Rennrad zu den Radsportlern des Jahres 2020 gewählt worden. Vor allem Bahnradsprinterin Emma Hinze, die setzt damit das i-Tüpfelchen auf ihr ohnehin schon sportlich absolutes Topjahr 2020 bei der WM im Februar. Da hatte sie nämlich 3 Goldmedaillen eingesammelt.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Flop des Tages ist dagegen Englands Nationalspieler Jack Grealish. Der ist nämlich seinen Führerschein los und muss zudem noch 90.000 Euro Geldstrafe zahlen. Wegen rücksichtslosen Fahrens in gleich 2 Fällen. Er rammte mit seinem SUV während des nationalen Lockdowns in England besoffen 2 geparkte Autos und noch eine Wand. Und beim 2. Vergehen fuhr er bei hohem Tempo seinem Vordermann viel zu dicht auf.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiern wir den 56. Geburtstag einer deutschen Leichtathletik-Legende und einer ehemaligen Athletin. Einer vor allem einmaligen Athletin, so nannte sie nämlich DLV-Präsident Helmut Diegel noch zu ihrer aktiven Zeit.
Ja, gemeint war natürlich Heike Drechsler, Weitsprung-Olympiasiegerin 92 und 2000, zweimalige Weltmeisterin, vierfache Europameisterin, 5-mal Weltrekordlerin im Weitsprung und über die 200 Meter und zudem deutsche Leichtathletin des 20. Jahrhunderts.
409 Mal sprang sie in ihrer Karriere über die 7-Meter-Marke und sicherte sich insgesamt 27 internationale Medaillen in 21 Karrierejahren für die DDR und dann ohne Qualitätsverlust auch noch für das wiedervereinigte Deutschland.
Ja, und 2004 beendete sie dann bei einem Weitsprung-Meeting auf Tahiti ihre große Karriere endgültig. Mittlerweile arbeitet Heike Drechsler im betrieblichen Gesundheitsmanagement einer großen Krankenkasse. Sie hält Vorträge über Prävention, Motivation und sie engagiert sich als Botschafterin der Deutschen Rheumaliga.
Und heute wird sie sicherlich mit ihrem Ehemann Arto Brygare, einem ehemaligen finnischen Hürdenläufer, ordentlich feiern, den 56. nämlich. Wir sagen Happy Birthday, Heike Drechsler.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 16. Dezember 1918, da wurde bei einem Boxkampf in New Orleans eine heute noch gültige Bestmarke aufgestellt, zumindest für größere offizielle und auch statistisch erfasste Fights, nämlich der Rekord für den schnellsten K.O. ever.
Gerade einmal 14 Sekunden hatten Jack Dempsey und Carl Morris im Ring gestanden, als die Entscheidung in diesem Schwergewichtsfight fiel. Also viel im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich viel zu Boden, beziehungsweise Morris auf die Bretter, viel. Die 7000 zahlenden Zuschauer, die diesen Open-Air-Fight gesehen hatten, dürften nicht besonders begeistert gewesen sein.
Naja, war ein ziemlich kurzes Vergnügen, aber diejenigen, die angesichts der 5:1-Quote auf einen K.O. von Dempsey gesetzt hatten, die wurden dann zumindest finanziell etwas entschädigt. Jack Dempsey, der Mann der schnellen K.O.s, hatte wieder zugeschlagen und seinen eigenen Rekord nochmal pulverisiert. Den hatte er erst ein halbes Jahr ungefähr vorher aufgestellt, als er Fred Fulton nach 18 Sekunden zu Boden geschlagen hatte.
Unfassbar. Im Kampf gegen Morris glückte ihm der Niederschlag übrigens durch einen kurzen linken Haken in den Magen beim Infight. Der Punch machte Dempsey um $4,000 reicher und Morris bekam von der Börse immerhin $1,250 Schmerzensgeld ausgezahlt. Ich würde sagen, es ist kein schlechter Stundenlohn.
Stand jetzt aktuell.
Die Ziele waren groß, die Leistung der deutschen Handballdamen aber nicht entsprechend. Statt zum EM-Halbfinale zu reisen, geht's also zurück nach Hause. Auf die knappe Niederlage gegen die Niederlande folgte dann zum Hauptrundenabschluss der EM in Dänemark noch eine 20:23 Niederlage gegen Kroatien. Ein Sieg mit 2 Toren Vorsprung, das wäre fürs Weiterkommen der deutschen Mannschaft nötig gewesen. Am Ende war es eine Niederlage mit 3 Toren. Sie waren also meilenweit davon entfernt, in die Vorschlussrunde einzuziehen. Der Frust bei den deutschen Damen in der Mixzone nach dem Spiel war entsprechend groß. Woran lag es denn, Xenia Minevskaya?
Eine Erklärung gibt es dafür jetzt erstmal noch nicht. Also wir haben natürlich alles versucht, aber wir haben einfach gar keinen Zugriff bekommen. Wir haben sie vor uns herspielen lassen und eigentlich wussten wir, dass sie sehr wuselig spielen, dann noch einen Kreisläufer suchen und auf Zeit spielen. Und wir haben einfach nicht in unser Spiel gefunden. Wir haben es vorne einfach nicht clever genug ausgespielt. Wir haben unglückliche Würfe mit dabei gehabt, auch viele Pfostentreffer. Und von daher hat es heute einfach nicht gereicht.
Und auch Ina Grossmann hatte in der Mixzone noch ein paar weitere Analysen parat.
Wir haben immer ganz die ersten Kreuzungen, die ersten Attacken, sag ich mal, hatten wir ganz gut im Griff. Dann haben wir uns zu weit rausdrücken lassen. Dann ist der Kreis hinten hinterlaufen und haben dann doch nach langen Angriffen von den Kroaten eigentlich fast immer ein Tor gefressen und sind dann dadurch leider nicht in unser schnelles Spiel gekommen und haben vorne dann zu viel liegen lassen auch und dementsprechend sind dann, ich glaube, wir waren dann mit 5 sogar schon in Rückstand und dann war es sehr schwierig, heute das nochmal zu drehen. Woran das genau liegt, müssen wir, glaube ich, selber nochmal gucken. Aber der Kopf wird schon eine Rolle mitgespielt haben, ja.
Mit 4:6 Zählern blieb den deutschen Handballerinnen in der Hauptrundengruppe 2 am Ende nur der 4. Rang und damit die nächste Enttäuschung nach der WM im Vorjahr, als sie ja die Olympia-Qualifikation verspielt hatten. Die DHB-Damen warten damit bei einem Großereignis seit nunmehr 13 Jahren weiter vergeblich auf Edelmetall. Die letzte Medaille gab es 2007 mit WM-Bronze. Davon sind sie Stand jetzt meilenweit entfernt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag und den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich immer im Blick und hier sind auch die Tipps für euch.
Der Freestyle-Weltcup in Arosa geht weiter. In der Frauen-Champions League im Fußball wird auch gekickt. Der VfL Wolfsburg, der trifft ja im Rückspiel auf ZFK Spartak Subotica und Bayern München auf Ajax Amsterdam.
Volleyball-Bundesliga gibt es auch noch. In der Handball-Bundesliga steht der 13. Spieltag an, unter anderem mit Flensburg gegen TuS Essen. In der Basketball-Europa League spielt Bayern in St. Petersburg. Premier League wird gespielt, Serie A, Ligue 1 und die zweite Bundesliga, die kicken auch.
Ja, und auch die erste Bundesliga macht mit dem 12. Spieltag ja noch ein bisschen weiter. Köln gegen Leverkusen, Bielefeld gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Leipzig und die Bayern empfangen Wolfsburg.
Und es gibt Teil 778 des kickenden Running Gags der Saison. Schafft Schalke gegen Freiburg am Ende das Ende der schwarzen Serie?
Tja, ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall morgen ein Thema sein, ganz wie es ausgeht. Da sind wir auf jeden Fall dran. Das wird das Tagesgespräch schon bestimmen und damit wird es auch bei Stand jetzt natürlich als Thema zu hören sein.
Ab 7.07 Uhr, damit ihr bestens vorbereitet seid. In der Zeit dazwischen abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert oder besternt auch gerne unseren Podcast bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr und wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von...
Ein schokoladiger Kuss von Andreas Wurm.
Richtig. Und Malte Asmus. Aber du wolltest Zartbitter. Ich finde ja Nougat besser.
Okay, dann sind wir uns ja einig, ja? Wenn wir eine kleine Kiste geschenkt bekommen, vielleicht von zukünftigen Partnern unserer Sendung, haben wir mal ein paar raus, oder? Lind, Milka, ja. Was gibt's noch so alles?
Ja, Feodora. Alles, was Schokolade macht, also genau. Wir sind da nicht
wählerisch. Wir nennen euch hier alle, aber bringt uns Schokolade.
Das auf jeden Fall. Übrigens, Colorado von Haribo esse ich auch ganz gerne, aber ich esse auch nicht alles daraus. Ich esse eigentlich nur diese Himbeeren.
Okay, Funny Frisch Chips hätte ich auch gerne. Oder Lorenz, also alles, also wir haben genug davon. Komm, hör auf. Chips frisch.
Oder einfach eine Kaffeemarke, aber das dürft ihr euch dann zu Hause selber gerne aussuchen. Bis. Kaffee zu einer Frühsendung passt doch eigentlich perfekt.
Ja, eben. Und ein Croissant. Bis morgen!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.